Und ich muss ganz klar sagen, mechanische Luxusuhren sind für junge Leute extrem attraktiv. Und ich habe Follower, die sind 11 Jahre alt. Wir hatten, also, und wenn die das erste Geld verdienen, dann geht die Post ab.
Snogsalting Podcast, das Why Not für dein Business.
Willkommen Leute zu einer neuen Folge Snogsalting Podcast. Zu Gast heute Mr. Rolex Luxusuhren himself, Influencer, Unternehmer, Marc Gebauer. Crazy Folge geworden. Er spricht darüber, wie er für Celebrities, Uhrenhändler des Vertrauens geworden ist, was dadurch auch seine Main-Charaktereigenschaft ist, was ihm dazu verholfen hat, wo er heute ist, wie viel Umsatz er damit macht, das fand ich auch wirklich Wahnsinn, wie viel davon wirklich, sage ich mal, Leute wie Romy und ich sind, junge Leute etc., wie viel aber auch ältere Leute sind, die wirklich Investment anlegen. Auch so Fun Facts fand ich geil zu hören, so, wie kommen denn die Uhren irgendwie von Japan hierher? Geht er hin, holt er die ab, verzollt er die etc.? All die Fragen werden in diesem Podcast beantwortet und er spricht auch darüber, sein Unternehmen hat 11 MitarbeiterInnen. Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Gucken die Uhren an, schreiben die E-Mails. Auch darüber hat er ganz, ganz ehrliche und transparente Einblicke gegeben.
Ja, er hat uns verraten auch, was die teuerste Uhr gerade in seinem Shop ist. Fand ich auch crazy. Hätte ich niemals so hoch eingeschätzt. Also hoch, aber nicht so hoch. Und ja, es geht einfach darum, wie hat er es denn geschafft, so den Luxusmarkt zu revolutionieren? Wie öffnen sich ihm auch gerade so ein bisschen Marken? Weil ich glaube, das ist halt eine sehr klassische und traditionelle Branche. Und er bringt da für mich zumindest so ein bisschen Farbe rein und dass sich da jetzt Marken langsam auch drauf einlassen. Sehr, sehr spannend. Und wir haben auch einfach mal die These in den Raum gestellt, dass die Gen Z dann doch jetzt mittlerweile die stärkste Kaufgruppe für Luxusprodukte ist, und er erzählt sehr viel darüber, wie man auch so ein Nischenthema für die breite Masse ja zugänglich machen kann.
Deswegen. Und ich hoffe, Romy, du hast jetzt genauso wie bei unserem Podcast mit der Coro Drogerie, hast du eine Geschmacksprobe jetzt.
Genau.
Du hast jetzt eine Uhr mitgebracht.
Ich habe hier eine kleine Patek Philippe und du musst sagen, ob es eine Aquanaut oder eine Nautilus ist.
Dem Sinne, ihr merkt schon, wir sind auch ein bisschen drin im Thema, deswegen hat es viel Spaß gemacht und euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Let's go. Okay, willkommen zu einer neuen Folge unseres Snogsalting Podcasts. Heute zu Gast der Luxusuhren-Influencer und vor allem auch Unternehmer Marc Gebauer.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ne? Also ist super hier zu sein, das erste Mal für mich, und mal gucken, was heute noch so passiert hier, ne, in dem Raum.
Sehr geil. Marc, würdest du die These unterstützen, Gen Z stärkste Käufergruppe jetzt bei dir und auch generell im Luxusproduktebereich, oder ist es irgendwie ein Trugschluss?
Also diese Generation entwickelt sich sehr, sehr gut. Natürlich, wenn man jetzt den, vielleicht nach Stückzahlen ja, aber nach Umsatz nein. Wir machen mit dieser Generation sehr, sehr gute Orders bei Parfums und im etwas niedrigpreisigen Segment auch bei Uhren, aber selbstverständlich kann diese Generation sich tendenziell jetzt keine Uhr für 100, 200.000 Euro in regelmäßigen Abständen leisten. Und das ist dann schon eher eine andere Käufergruppe. Aber die Zukunftsperspektive gerade für diesen Nischenbereich ist hervorragend.
Ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Sehr, sehr viele kennen dich von Social Media. Aber ich glaube, auch viele, die vielleicht dich noch nicht gesehen haben, können sich gerade noch gar nicht vorstellen, was du machst. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Du bist da sehr präsent, aber du hast auch deinen eigenen Online-Shop. Was macht Marc Gebauer aus und wie sieht dein Alltag aus?
Also wenn wir jetzt von null anfangen, dann ja, also ich verkaufe hochwertige Produkte. Der Themenschwerpunkt liegt auf Uhren, Parfums und jetzt kommt Bekleidung halt auch noch dazu. Aber das sind so die wesentlichen Produkte, die ich seit Jahren eigentlich immer ja bewerbe und vertreibe, damals noch bei einem anderen Arbeitgeber. Und wir sind ein reines online-basiertes Unternehmen. Wir bieten auch ausschließlich digitale Zahlungsmittel an und sind halt da ja sehr zukunftsorientiert in der Abwicklung.
Könnte ich jetzt einfach in den Online-Shop gehen und mir heute eine Uhr für 30.000 Euro bestellen? Ist das möglich?
Ich hoffe doch, das passiert noch, ne?
Sehr gut.
Wir haben also um die Preisklasse mal, damit man sich das besser vorstellen kann, also unser günstigstes Produkt im Uhrenbereich, sagen wir mal, ist so 3.000 Euro. Und die teuerste Uhr, die wir im Shop haben, liegt aktuell bei 640.000 Euro. In dieser Preisrange bewegen wir uns und alle Uhren, die man online sieht, sind auch bei mir direkt auf Lager.
Wie oft wird so eine Uhr für 640.000 Euro gekauft?
Das ist schon etwas, was ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Also die Lagerzeit ist da schon etwas höher.
Hattest du schon Käufe, wo tatsächlich vorher kein anderer Touchpoint war, wo die einfach so eine Uhr in den Warenkorb gelegt wurde und gekauft wurde?
Also ich glaube, da sind es eigentlich die Höchstsummen so bei circa, sagen wir mal, 200.000 bis 300.000 Euro. Bei den anderen Sachen, da kennt man die Käufer schon eher.
Muss man sich das vorstellen, dass ihr dann irgendwie mit deinen 11 MitarbeiterInnen hast du eine WhatsApp-Gruppe und wenn da mal jemand eine für 200.000 kauft, dann kommt ein Screenshot irgendwie in eine WhatsApp-Gruppe und so, what the fuck, was geht hier eigentlich ab? Weil das ist ja auch nicht alltäglich, oder?
Nee, erstmal die Summen hören sich jetzt für Leute, die außerhalb sind, hört sich das total verrückt an. Aber wenn man sich das Produktangebot mal anschaut, die Uhren sind halt teurer geworden. Das, was früher 70.000 Euro gekostet hat, kostet halt jetzt 200.000 Euro. Von daher, das passiert schon in regelmäßigeren Abständen. Natürlich, wir haben auch extreme Peaks. Wir haben zum Beispiel letzten Black Friday, da haben wir über 100 Uhren verkauft. Stimmt, 105 Uhren waren das an einem Tag. Und das sind natürlich dann schon Peaks, wo man dann sagt, okay, krass, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, ne?
Gibt es da dann irgendwie ein krasses Offer, weil ich nehme an, man gibt ja jetzt auf deine Uhren jetzt keine 10%, 20% Rabatt, wie das jetzt bei uns irgendwie auch am Black Friday der Fall ist.
Also wir haben, genau, also bei uns ist das so, man muss ja die Kunden auch heranführen. Also unsere Angebote sind im Detail, die unterscheiden sich sehr von dem normalen Produktangebot, was man auf vielen Plattformen so findet, weil ich mir immer sehr viel Mühe gebe, alles zu komplettieren. Also zu einer Uhr gehören nicht nur die Uhr, die Box und die Papiere, dazu gehören Booklets, Hangtags und so weiter. Von daher haben wir da immer Festpreise. So, aber natürlich an Black Friday, das ist der eine Tag im Jahr, wo wir halt dann spezielle Angebote haben für 24 Stunden.
Wenn ich jetzt Käufer bei dir bin, warum kaufe ich die Uhren bei dir und warum gehe ich nicht direkt zur Marke? Weil ich sie dort einfach gar nicht bekommen könnte und bei dir bekomme ich sie morgen.
Also das Geschäftskonzept basiert ja auf dem An- und Verkauf und auf der direkten Verfügbarkeit. Das heißt, es gibt verschiedene Punkte, die wir da besprechen müssen. Zum einen, alle Produkte, die ich verkaufe, bin ich immer in Zugzwang auch zurückzukaufen. Also es können sich immer mal Lebensabschnitte verändern und auch Personen kommen vielleicht in andere Situationen, dann müssen die Uhren auch wieder abgeben. Das heißt, ich kann keinen Schrott verkaufen, der jetzt vielleicht, dann sagen wir mal, ich verkaufe die Uhr für 10.000 Euro und der Kunde kommt in 3 Tagen wieder und sagt, tut mir leid, ich hatte einen Autounfall, ich muss die wieder verkaufen. Dann sage ich ja, okay, sorry, aber ich kann dir nur 5.000 Euro geben. So, das funktioniert halt nicht. Also von daher können die Leute bei mir sicher sein, dass das, was ich verkaufe, auch in einer gewissen Art und Weise wertstabil ist. Natürlich weiß man auch, dass ich was verdienen muss. Unsere Grundmarge ist bei ca. 10%. Also da kann sich ja selber ausrechnen, was wir dann daran verdienen. Aber die Uhren, die ich anbiete, sind natürlich in erster Linie nicht verfügbar auf dem Markt und höchstwahrscheinlich auch eingestellt. Das heißt, bei einem offiziellen Händler kann man diese Art von Uhren gar nicht kaufen, weil es die schon halt lange nicht mehr gibt.
Mhm. Okay.
Was ist so deine Lieblingsuhr? Was ist da, wo du sagst, okay, das ist dein Holy Grail?
Holy Grail. Also wenn man mich jetzt fragen würde, ich müsste eine Uhr, mich für eine Uhr entscheiden, um die für den Rest meines Lebens zu tragen, dann wäre es so eine Submarine, das war meine allererste Uhr, ist für jeden Bereich immer tragbar, ist 14060, das ist eine normale Submariner, eingestelltes Modell, No Date mit Saphirglas, das ist so die Uhr, das ist meine Uhr, die würde ich immer tragen. Als Holy Grail, das Problem ist, wenn man in der Branche ist, also man kann ja am Ende alles selber kaufen. Ich habe zum Beispiel von Richard Mill einen Prototypen. Die Uhr gibt es nur einmal und so. Das ist schon was Besonderes dann.
Wie kommst du an die Uhren? Wenn du sagst, okay, die gibt es da draußen nicht. Für mich wird es super schwer, da auch nur eine zu finden. Wie kommst du an die Uhren?
Also wir haben unterschiedliche Quellen. Also die Leute, die mich auf Social Media verfolgen, bekommen ja mit, dass ich eigentlich in jedem Monat auf unterschiedlichen Kontinenten bin. Mhm. Wir haben ein breites Händlernetzwerk. Das kann man jetzt hinterm Schreibtisch nicht so erschließen. Das heißt, wir haben Für Omega-Uhren haben wir sehr starke Partner in Japan und in Hongkong. Rolex-Modelle auch in Japan, damit auch die Stückzahlen zustande kommen. Das funktioniert gar nicht anders. Und sonst gibt es natürlich WhatsApp-Gruppen für den amerikanischen Raum, genauso wie für den europäischen Raum. Und da hat man dann einfach Partner, die, wo man weiß, egal wie viele Uhren man von dieser Referenz bekommt, ich nehme die sowieso ab. Also und dann funktioniert das so.
Wie muss ich dir das vorstellen, wenn du jetzt nach Japan fliegst um die Welt, wie, so mal ganz dumm, wie kriegst du die durch den Zoll? Gehst du dann immer hin und verzollst dann alles, Papiere, ist es dann extra, weil wenn du da mal 5 bis 10 Uhren mitnimmst, hast du die ganz normal im Handgepäck?
Es wäre jetzt gut, ne, wenn ich sagen würde, so ja, also bis jetzt ist immer alles gut gegangen, ich wurde nicht angehalten. Nein, das ganz, also wir reden ja jetzt hier über Stückzahlen. Also wir haben beispielsweise jetzt von dem japanischen Händler, da ist in einem Lot pro Monat, sagen wir mal, 30, 40 Uhren drin für Omega. Dann haben wir Datejust-Modelle, da brauchen wir pro Woche circa 20, 25 Datejust pro Woche. Das heißt, man kann ja schon überlegen, diese Summe, das funktioniert ja gar nicht so. Plus man muss ja auch den Ankauf regeln. Also es läuft so, dass man die Uhren auch gar nicht sieht. Also ich kriege Listen zugeschickt, dann stehen da Referenznummern und ein grober Lieferumfang. So, wenn das jetzt ein neuer Händler ist oder wenn das ein großes Paket ist, dann fliegt man halt nach Dubai, man trifft sich da in der Mitte, dann kann man die mal angucken, dann wird eine Rechnung geschickt, ich überweise diese Rechnung und dann wird das Ganze per FedEx dann einfach ja ganz regulär verzollt. Also man hat da eine Agentur, die übernimmt die Verzollung und also anders ist es gar nicht möglich. Mit Sicherheit gibt es auch kleinere Uhrenhändler, die da irgendwie was reinschmuggeln, aber das Problem ist immer, der Zahlungsfluss muss ja auch hergestellt werden. Das heißt, es ist okay, wenn die Uhr jetzt hier ist, aber wir sind ja ein bargeldloses Unternehmen, wie soll ich die Uhr dann ins System reinkriegen? Und das macht bei der Größe gar keinen, also das funktioniert einfach nicht.
Crazy, dann werden da echt Uhren für ein paar hunderttausend einfach per FedEx verschickt. Ist da auch mal was schiefgegangen und die sind dann halt einfach versichert und dann überweist dann FedEx das Geld?
Ne, also da ist noch nie was schiefgegangen, nein, noch nie.
Krass, okay.
Aber die sind auch versichert.
Wie ist das? Also der Uhrenmarkt hat ja einen krassen Hype erlebt so in den letzten Jahren. Ich glaube aus den unterschiedlichsten Gründen, auch gerade als Wertanlage. Natürlich, das gab es schon immer, aber ich glaube in den letzten Jahren hat es nochmal extrem zugenommen. Glaubst du, dass das eine Blase ist, dass es ein Hype ist oder dass es einfach irgendwie ein Wandel ist, vielleicht auch von den Generationen und dass das vielleicht auch so bleiben wird?
Also das ist eine sehr interessante Frage. An dieser Stelle muss ich natürlich den guten Herrn Thiewissen von der Wirtschaftsbank grüßen, denn er hatte damals bei der Kreditvergabe, war es mich ein bisschen härter angegangen, sagen wir mal so. Und zwar war seine These, hat er erstmal so gesagt, Herr Gebauer, also Sie kommen hier mit Umsätzen und dies und das und das ist doch alles nur eine Blase, das war 2020. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, ja, ich meine, weiß vielleicht, also ich kann ja sein, ne? Dann habe ich mir Folgendes vorgenommen. Wir haben, ich habe dann einfach 3 Modelle genommen: GMT Master, Daytona und Submariner, so die Rolex-Modelle, die man so kennt. Und da habe ich einfach mal geguckt, 1990 bis 2020, das sind 30 Jahre. Mhm. Was ist da so abgelaufen? Was ist da so passiert? Und da hatten wir bei allen Modellen übergreifend ein proportionales Wachstum von, ich sag mal, zwischen 10 und 14-15% pro Jahr. 2007, 2008, auch sehr interessant. Mhm. Da hatten wir einen kleinen Drop von 6% für, ich glaube, 7-8 Monate. Und dann hat es wieder das aufgeholt. Und damit konnte ich dann am Ende belegen, dass dieser Markt schon immer existierte. Mhm. Damals war es ein anderes Preisgefüge, aber die Dynamik war die gleiche wie jetzt auch. Und natürlich sind jetzt mehr Käufer dazugekommen. Also die Käufergruppe ist jetzt größer geworden, es ist mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ein bisschen mehr zumindest. Und dadurch haben wir einen allgemeinen Aufschwung erlebt. Ist es eine Blase? Es ist eine berechtigte Frage. Da muss man sich immer die Frage stellen, was ist mit den Käufern? Nehmen wir ein anderes Beispiel, alte Autos, Oldtimer. Da habe ich auch viele Freunde, die in dem Bereich tätig sind, die sagen, ja, also diese wirklich teuren Oldtimer, da fehlen die neue Generation, weil heute Carsharing, Tesla und so, da ist jetzt auch nicht mehr so cool, wenn man da mit einem alten Porsche langfährt. Und ich muss ganz klar sagen, mechanische Luxusuhren sind für junge Leute extrem attraktiv. Mhm. Und ich habe Follower, die sind 11 Jahre alt. Wir hatten, also, und wenn die das erste Geld verdienen, dann geht die Post ab. Denn das wissen wir von uns allen, wenn wir als Kind einen Traum hatten, etwas zu haben, zu besitzen irgendwann mal, und wir haben dann das erste Geld verdient, dann wird es einen enormen Schub geben.
Mhm. Gibt's, also ich glaube, Patek Philippe ist ja jetzt eine der Marken so, die in den letzten Jahren nochmal krass an oder einen krassen Hype erlebt hat, auch dadurch, dass sie, glaube ich, ein paar Modelle oder zumindest ein Modell auch jetzt erstmal ausgesetzt haben. Gibt es andere Marken in der Range, wo du sagst, dass du glaubst, dass die jetzt so einen ähnlichen Hype in den nächsten Jahren erleben werden? Ich glaube, du kennst die Zahlen viel besser, vielleicht kannst du das auch nochmal für unsere Zuhörer sagen, aber wenn ich jetzt so eine Patek Philippe da auf der Warteliste stand, dann kaufe ich die für 35.000, 40.000 Euro, die ist aber eigentlich direkt schon 100.000 Euro wert, wenn ich die nach 3 Jahren aus dem Laden abhole, oder?
Ja, also diese Frage bezieht sich bei uns auf diesen Produktarm von Portfolio-Management. Das heißt, wenn man Geld anlegen möchte, aus rein wirtschaftlichen Interessen, muss man natürlich die ganze Umwelt mit einbeziehen. Wie ist die Dynamik im Markt? Das heißt, es gibt für jede Marke bestimmte Zeiten, wo es sinnvoll ist, sie zu kaufen. Das heißt, wir wussten seit Jahren, dass in diesem Jahr das Jubiläum von der Royal Oak ist. Das war klar. Ja, so, das heißt, da wird sehr viel Aufmerksamkeit auf das Produkt gelenkt und da wird das Werbebudget erhöht und so weiter. Von daher wissen wir, da werden Modelle eingestellt, neue Modelle werden herausgebracht. Das heißt, wenn wir jetzt im letzten Zyklus, sagen wir mal November, Dezember, Januar, wenn da jemand ein Portfolio von uns angefragt hat, dann haben wir da viel Royal Oak Modelle mit reingepackt. Und so muss es so auch mit der Nautilus. Die Nautilus, das war letztes Jahr, Anfang des Jahres, da hätte man gut eine Nautilus kaufen können, um mal so Produktionszahlen zu nennen. Audemars Piguet produziert 40.000 Uhren, Patek Philippe produziert 80.000 Uhren für die Welt innerhalb von einem Jahr für die gesamte Produktion. Und beispielsweise Audemars Piguet hat eine Anfragedichte von 2 Millionen Anfragen auf die Modelle. Das heißt, man kann das nicht. Und da ist das Gefüge vom Listenpreis so, eine Nautilus hat gekostet 57.000, 11.000, 30.000 Euro und im Graumarkt kostet sie dann 170.000 Euro. Mhm.
Und gibt es Marken, bei denen du sagst, da wirfst du vielleicht jetzt ein Auge drauf, weil du glaubst, dass es eine ähnliche Entwicklung in den nächsten Jahren
dazu sein wird? Ja, tatsächlich gibt es da einzelne Tendenzen momentan. Also in diesem Zyklus, in dem wir uns jetzt befinden, sind gewisse Modelle unterbewertet. Das bezieht sich aber tatsächlich tendenziell auf eingestellte Uhren. Das heißt, wir haben Produkte wie eine Daytona, da wurden sehr interessante Variationen hergestellt. Genauso wie von Day-Date-Uhren, die sind, da ist noch deutlich Luft nach oben, einfach weil der Neupreis von einer neuen Uhr ein Standardmodell, sagen wir mal 40.000 Euro ist. Wir können aber eine Vintage-Uhr der 90er Jahre in einer ganz seltenen Ausführung mit einer abgeschlossenen Produktion für denselben Preis haben. Und dieses Preisgefüge stimmt nicht und daher kann man ableiten, dass da nochmal ein Anstieg innerhalb der nächsten, ja, 1 bis 2 Jahre dann um, sagen wir mal, 10-25% drin sind.
Okay, interessant.
Von deinem Geschäftsmodell her, kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen, wie viel Prozent der Leute oder von deinem Umsatz letztes Jahr, glaube ich, habt ihr so um die 30 Millionen Umsatz gemacht, richtig?
Ja, 25.
Boah, geil, also Wahnsinnsleistung. Wie viel von diesen 25 Millionen waren wirklich, ich sag mal, professionelle Anleger, also so aus Investmentsicht, dass irgendwelche Geschäftsleute, vermögende Leute, keine Ahnung, ob auch Private Equity, Family Office zu dir kamen, die gesagt haben, hier, Marc, kannst du dich bitte drum kümmern, du hast 500.000, mach einfach mal. Wie viel hat das ausgemacht und wie viel wirklich so die Leute, die dir auch folgen, dass, wie du es gesagt hast, vielleicht ein Auszubildender oder ein Berufseinsteiger jetzt lange spart, um seine erste tolle Uhr, worauf er extrem stolz ist, sich gönnt und kauft.
Also ich würde sagen, tendenziell haben wir hier, also es wird unter 5 Millionen gewesen sein. Das ist, also dieses Jahr war es schon ein bisschen mehr. Ich sag mal, dieses Jahr sind wir im ersten Quartal schon bei circa 3 Millionen, was dieses Portfolio-Management angeht. Das merkt man auch immer wieder, wenn man diese Talks sich anschaut, wo ich zu Gast bin, selbst so ein Florian Homm und so weiter. Die Leute haben nach wie vor diese Form der Anlage nicht so wirklich auf dem Schirm. Also man sieht die Zahlen, die Erfahrungswerte, die Charts sind da, aber irgendwie, ich weiß es nicht, die Leute haben das noch nicht so ganz erschlossen. Von daher, das nimmt jetzt schon rasant an Fahrt auf. Aber man muss auch eine Sache sagen, man muss sich auch mit dem Thema auseinandersetzen und zumindest auf jemanden hören, der halt Ahnung hat, weil da gehört schon mehr zu, als jetzt einfach auf Krono zu gehen und dann da irgendwie Uhren zu bestellen. Da ist eine gewisse Dynamik hinter und da werden wir, denke ich, in der nahen Zukunft noch einiges entdecken.
Wir haben hier auch einige Zuhörer, die, glaube ich, auch den ein oder anderen Euro hier rumliegen haben oder vielleicht gerne investieren würden. Ist das auch ein Grund, warum du jetzt vermehrt im Podcast unterwegs bist, etc., um auch hier, sage ich mal, in diesem Investmentarm neue Zielgruppen für dich zu erschließen, weil, sage ich mal, auch für dich eine tolle Differenzierung ist, weg von nur YouTube oder TikTok etc., wo du ja unangefochten bist, hin vielleicht auch noch mehr Türen aufzustoßen im Investmentbereich?
Also ich bereite die Information auf, wer es annimmt. Also ich merke, dass da ein Bedarf ist. Wenn man das Thema behandelt, dann freut es die Leute und die möchten darüber mehr wissen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da taktisch rangehe. Das kommt immer auch darauf an, was gerade am Markt verfügbar ist. Manchmal kann ich auch gewisse Summen dann nicht erfüllen. Man muss ja auch sagen, also wir reden jetzt darüber und um jetzt ein aussagekräftiges Portfolio zusammenzustellen, wo wir auch sagen, das macht auch Sinn für die nächsten, sagen wir mal, 3 Jahre, dass wir da auch wirklich was rausholen, da muss man schon ein bisschen Geld zusammenbringen, ne? Und da muss auch eine gewisse Bereitschaft da sein, sich auf das Thema dann einzulassen.
Okay, kann ich auch auf dich zukommen und sagen, mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die Anlage, sondern ich finde die spezielle Uhr von vielleicht, keine Ahnung, 1974 total toll. Ich war jetzt schon ein halbes Jahr auf Chrononext und 24 unterwegs, habe die da vielleicht auch ein paar Mal gefunden, aber habe nie was irgendwie auf meine Anfragen gehört oder die Uhren haben da nicht irgendwie wirklich existiert und ich kam da nicht zum Kaufabschluss. Macht ihr sowas auch, so ganz spezielle Anfragen?
Nee. Also ich habe damit nicht so gute Erfahrungen gesammelt. Also das ist genau das. Am Ende, wir verkaufen die Uhren, die da sind. Mhm. Wenn eine Uhr nicht da ist, dann kommt sie irgendwann. Aber diese Kundenanfragen, das ist so, wir haben am Tag, sagen wir mal, 50 bis 100 E-Mails und das ist einfach zu viel. Ist dann am Ende ist die Frage, will der Kunde die dann wirklich haben? Kaufe ich die extra für den und so? Und ich habe mir gesagt, das, was wir anbieten, ist verfügbar. Diese Auf-Anfrage-Nummer, auch jetzt bei anderen Portalen, dann bestellt man, dann kommt das nicht und so. Es ist ja super ätzend. Von daher, das, was bei mir ist, ist da. Mhm. Und dann, ne, ja.
Du hast gesagt.
Leute, kurze Werbeunterbrechung. Hi, ich bin Selma, eure HR-Managerin des Vertrauens und stelle euch ab jetzt jede Woche die Hot Jobs im Snox-Universum vor. Was mich dazu gebracht hat, bei Snox zu arbeiten? Das ehrliche Interesse daran, weiterentwickelt zu werden und das gegenseitige Pushen, was Großes zu erreichen. Falls ihr jetzt also auch keine Lust auf Obstkorb habt, sondern Bock habt, am Strand zu arbeiten, dann seid ihr hier richtig. Alle sagen's, wir haben's wirklich und zwar das geilste Team der Welt. Glaubst du nicht? Dann bewirb dich jetzt. Schau am besten jetzt auf snox.com/jobs vorbei. Ich freue mich.
Eben 50 bis 100 Anfragen am Tag. Gehen wir mal in Richtung Social Media. Wie hast du es geschafft, dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Irgendwie letztes Jahr 25 Millionen Euro Umsatz, 50 bis 100 Anfragen am Tag. Was waren so die Key-Treiber, dass du auch so als Personal Brand so entscheidend wahrgenommen bist? Ist es vor allem YouTube zu 80-90% oder ist es inzwischen vor allem auch TikTok oder andere Kanäle?
Also TikTok mache ich eigentlich nur zum Spaß, das ist eine eigene Community und da ist kommt eine interessante Interaktionsrate einfach so zustande. Das Erfolgskonzept ist ganz einfach, es sind Kooperationen. Also es sind Kooperationen mit anderen Leuten, es hat was mit der Art der Vernetzung zu tun, das heißt, mit wem arbeitet man zusammen. Es geht ganz viel darum, auch Content zu teilen, ja, dieses... Man kennt das ja, dann markiert man den und so, dann passiert da nichts. Ne? Von daher, ich habe immer mir Mühe gegeben, halt den Kreis, den ich habe, jetzt gerade durch diese Truppe in Stuttgart oder durch Montana Black und so, was ja auch, das sind ja Freunde von mir. Ne? So, und wenn man da etwas findet, wie man zusammen einfach ja vorankommt und da haben die Leute mir auf jeden Fall immer geholfen und das ist das Erfolgskonzept. Also man muss halt immer gucken, dass man konstant auf einer Schiene bleibt. Man muss natürlich auch immer die Wahrheit sagen. Es geht um Geld. Ich habe am Ende mit den Leuten mehr zu tun als die mit ihrem Bankberater. Also ich meine, wenn wir uns mal die Sammlung von so einem Montana Black anschauen, ich meine, da reden wir über Summen, das ist ja, also das kostet ja nicht mal so ein Haus. Und da muss man halt vertrauenswürdig sein und jeden Tag Leistung bringen, ne, wenn man mir folgt. Also bei mir gibt es keinen Tag Pause.
Also würdest du ganz klar sagen, es ist wahrscheinlich lange am Markt zu sein und aber auch gleichzeitig ein People-Business?
Ja, es ist eine gewisse Konstanz, die da am Ende überzeugt. Man muss natürlich auch immer Trendthemen wahrnehmen, Uhrenentwicklungen und ich meine, wir machen Twitch, ja, ich meine, wir veranstalten, also das, was wir machen, ist ja schon, also ich meine, da ist ja schon wirklich einiges zu tun, ne? Und man muss einfach dann die Leute auch ernst nehmen, ne? Junge Leute ernst nehmen.
Von deinen 11 Mitarbeitern haben wir vorhin gesagt, wie teilt sich das auf? Du hast gerade gesagt, ihr seid ja eine Mediencompany in der Wissengeweise, weil ihr so viel Content raushaut. Wie viel habt ihr vielleicht auch die, einfach nur die Nachrichten beantworten? Wie muss man sich euer Unternehmen vorstellen?
Wir haben jetzt für die Leitung vom Vertrieb, ist meine Frau zuständig, also die bearbeitet die Bestellungen. Dann haben wir einen Mitarbeiter, der die Sachen verpackt. Dann gibt es eine Person, die die E-Mails beantwortet. Meine Frau hilft natürlich an allen Ecken und Enden mit. Dann haben wir 2 Kameramänner. Einer fängt jetzt erst an. Dann gibt es jemanden in der Buchhaltung. Aber die Buchhaltung wird jetzt auch nochmal um 2 Personen aufgestockt. Dann haben wir meine Schwester, die sich um die ganze Vermarktung, ums Marketing kümmert, um die Kooperation über meine Reisen, die neuen Standorte, die wir erschließen wollen, Visumsanträge und so weiter. Dann gibt es jemanden, der Produkte kreiert. Da haben wir auch immer viele witzige Sachen, die wir einfach neu erschaffen. Und dann gibt es ja für Gebauer und Gebauer auch nochmal 2 Mitarbeiter, ja.
Aber ihr seid rein online, oder?
Ausschließlich, ja, genau. Also es ist natürlich, die Leute wollen am Ende vor Ort immer vorbeikommen, reden und so weiter, aber das kriegen wir mit der Skalierung. Also ich meine, wenn wir jetzt im durchschnittlichen Tag, sagen wir mal, regulär, wir machen jetzt nichts, ganz normalen Tag, wir haben jetzt, sagen wir mal, 50 Bestellungen oder von mir aus lass 40 Bestellungen sein. So, also bei uns kriegt jeder eine Maske, so eine FFP2-Maske, dann gibt es dazu Parfum-Tester, dann hat man irgendwie meine Düfte, die kann man dann auch testen auf so einer Duftkarte, dann gibt es dazu, wenn man nur bestellt, Nüsse, dann haben wir spezielle Karten, also ich meine, wie soll das gehen? Da bin ich ja, da sind wir am Tag nur mit beschäftigt, dann die Leute abzuarbeiten. Das, was wir abliefern, können wir nur im Internet machen.
Also ist auch ein Store erstmal jetzt nicht geplant, oder das ist jetzt nicht der nächste logische Schritt?
Also in Dubai haben wir jetzt einen Store, der hoffentlich in 8 Monaten ready ist. aber da werde ich auch nicht sein. Aber also ich sag mal so, online ist die Zukunft. Und übrigens an die Zuhörer, die jetzt sagen, ja, ich muss das sehen und so weiter. Jeder Kunde, der im Internet kauft, ist besser beraten, weil ihr bekommt die Uhr, ihr bekommt das Paket, ihr macht's auf, ihr guckt die Uhr an, probiert die Uhr an, sagt am Ende, ja, irgendwie ist doch nicht. Dann gebt ihr die Uhr zurück. Wenn ihr beim Gebraucht, ist wie mit dem gebrauchten Autohandel. Ihr könnt ein Auto oder eine Uhr, wenn ihr die im Laden kauft, nicht wieder zurückgeben und ihr euer Geld wiederbekommen. Das heißt, der Online-Kunde kauft immer schlauer.
Weil man online 14 Tage quasi Rückgaberecht hat?
Vollkommen richtig, ja.
Kommt das auch oft vor? Also
nö, eigentlich nicht. Also die Leute setzen sich ja schon damit auseinander. Man muss ja erstmal das Geld überweisen und dann schicken wir die Uhr raus. Das heißt, die Leute prüfen das Ganze schon. Unsere Retouren, ich habe keine Ahnung, wir kriegen bestimmt mal irgendwie eine Retour, aber es ist jetzt verschwindend gering.
Unter 1%, oder?
Ja, bestimmt. Okay. Also ich weiß, da muss man meine Frau fragen, aber das ist nicht viel.
Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Du bist ja das Gesicht nach außen, du bist jetzt hier. Dafür sind wir ja sehr dankbar, nimmst du die Zeit. Du hast ja extrem viel, also bist du im operativen Geschäft irgendwie noch, kriegst du das alles noch mit oder bist du eigentlich nur mit anderen?
Ich sehe alles. Ich weiß alles und sehe auch alles. Also es gibt natürlich Themenfelder, mit denen beschäftige ich mich, aber am Ende läuft alles halt bei mir zusammen. Also klar, die Buchhaltung ist autark, E-Mails lese ich jetzt auch nicht, Instagram-Antworten schreibe ich jetzt auch nicht selber, der Wareneinkauf wird halt zentral von mir gesteuert. Ich sag mal im B2B-Bereich, aber das macht der andere Mitarbeiter, kauft auch selber ein. Ich gucke über alles drüber. Wenn Uhren ankommen und so, prüfe ich die natürlich. Da gucken wir danach. Das muss ja auch alles verifiziert werden. Da hatten wir letztes Mal da gab es so eine Phase mit Fake-Boxen und so. Sowas habe ich alles im Blick, aber sag ich mal so, im letzten Detail bin ich jetzt da nicht so drin.
Wie viel Umsatz generierst du in deinem Shop über Uhren und wie viel über die anderen Luxusprodukte wie Parfüm?
Boah, also es ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Also ich sag mal so, Parfüm ist eine Leidenschaft von mir. Aber ich habe es jetzt nie so wirklich wahrgenommen. Also ich kann nur sagen, beispielsweise an Black Friday, das war jetzt unser Peak-Tag, da haben wir an einem Tag, keine Ahnung, wie viel, ich glaube 5.000, 6.000 paar Flaschen verkauft. Ist das viel oder wenig? Ich weiß es nicht. Aber die Parfums sind ja auch teuer. Die kosten ja 200 Euro bis, sagen wir mal, 500 Euro. An einem durchschnittlichen Tag, keine Ahnung, was machen. Also lass mal 30 Parfums am Tag sein. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist.
Aber schon auch viel. Also,
ich hätte es niedriger eingeschätzt, glaube ich.
Safe. Merkst du dann auch wirklich, wenn du, sag ich mal, ein Video mit Monte oder anderen wirklich sehr groß machst, dass dann an dem Tag auch die Bestellungen jetzt im Uhrenbereich durch die Decke gehen? Oder ist dieser, sag ich mal, der Entscheidungsprozess für so eine Uhr so lange, dass man, ich nur, weil ich ein Video sehe, kaufe ich nicht jetzt in diesem Moment diese Uhr?
Das wäre echt schön, ne, wenn das so einfach wäre. Also, wir machen solche Videos mit den Influencern auch mehr so auf einer Spaßbasis. Wir machen dann Uhrenraten, Preiseraten, Parfum irgendwie. Also es sind immer halt solche Themen, die halt einen leichten Charakter haben von Informationen, aber die Detailed-Infos machen wir über unsere Videos. Das kann man in so einem kurzweiligen Video auch nicht machen. Also am Ende, wir erreichen damit Aufmerksamkeit, wir erreichen damit eine andere Käufergruppe vielleicht, die uns noch nicht kennt. Und sollte da dann ein Interesse vorhanden sein, dann bekommen wir natürlich dadurch Followers und die werden dann eventuell mit uns interagieren. Aber die Information, also, oder dieser Informationstransport, der muss in einem anderen Video noch stattfinden. Bei uns das stärkste Medium zum Verkaufen sind halt YouTube-Videos, weil die Verweildauer relativ hoch ist. Und ja, genau.
Du bringst ja sehr, sehr viel Unterhaltung, würde ich sagen, in so die konservative Luxusuhren-Szene. Und ich glaube, jeder, der sich da so mit der ein oder anderen Marke schon da beschäftigt hat, es ist ja oft sehr zurückhaltend, eine sehr ruhige Branche, wo natürlich viel Geld sitzt. Aber wurde das nur positiv bisher aufgenommen oder gab es da auch viele Marken, die gesagt haben, oh, das ist uns eigentlich irgendwie ein bisschen zu haut drauf?
Ja. Natürlich, also wir sind in einem Umstrukturierungsprozess. Das heißt, wenn wir jetzt, als ich losgelegt habe vor 5 Jahren, da war es ja noch viel verhaltener, da hat man gar kein Video über einzelne Uhren gefunden, über deren Komplikationen. Und mittlerweile gibt es auch andere Leute, die das machen und da ist auch ein bisschen dann Entertainment mit drin und so weiter. Aber die Marken selber haben diesen Trend noch nicht realisiert und sind da auch noch Jahre zurück. Dennoch gibt es jetzt einzelne Marken, die sich auch etwas trauen. Wir haben eine Kooperation mit Frank Müller. Undenkbar. Eine offizielle Marke hat eine Uhr für mich als Graumarkthändler produziert. Ist ja undenkbar. Und was ist passiert? Ich habe 20 Minuten gebraucht, um alle Uhren auszuprobieren. Dann haben wir jetzt einen Werbepartner, Montblanc ist das. Die haben mich jetzt das erste Mal zu der Messe eingeladen Ende des Monats. Undenkbar, dass eine Marke sich mit mir zeigt. Mhm. Also da muss man, also ich weiß, für euch hört sich das vielleicht nicht so an, aber die Marken meiden mich zutiefst. Ich war schon mal beim Konzessionär in Stuttgart, da wurde ich rausgeworfen. Da wurde gesagt, ja, bitte kommen Sie nicht mehr wieder und so. Dabei immer, ich gehe dahin, ich helfe ja allen. Also, und es ist ja nicht so, dass ich jetzt darauf gucke, wenn jemand ein offizieller Konzessionär ist, natürlich gehe ich nicht dahin und sage dann, ah, könntest du mir vielleicht eine Daytona geben für 11.000 Euro, damit ich sie dann für 45.000 Euro verkaufe. Das ist mir ja schon klar. Von daher, ich verstehe es nicht. Da muss noch einiges passieren. Aber ich sage auch eine Sache, ich gebe nicht auf und ich werde auch weiterhin Marken anschreiben, versuchen da einfach das Ganze aufzubrechen.
Wenn wir jetzt schon in die Zukunft schauen, ein großes Thema und wir sitzen ja jetzt auch hier gerade irgendwie im Metaverse, NFT etc. Also es ist ja, siehst du da gewisse Parallelen? Ist es auch belebtes gratis Geschäft oder ist es vielleicht auch eine Konkurrenz jetzt, dass man sich statt eine teure Uhr irgendwie ein NFT oder etc. kauft? Siehst du hier irgendwelche Zusammenhänge? Bist du auch in der Materie drin oder sagst du, das sind komplett unterschiedliche Branchen, die haben gar nichts miteinander zu tun?
Also, wir verkaufen Uhren in einem hochpreisigen Segment. Das sind Produkte auf einem kleinen Raum, einen hohen Wert. Diese Produkte kann man anschauen, man kauft sie jetzt und dann sind sie vielleicht im Jahr 20% mehr wert. Das unterscheidet sich schon mal kolossal zu Aktien oder anderen nicht greifbaren Wirtschaftsgütern. So, das heißt, wir bringen eigentlich etwas anderes to the table. Also bei uns, das ist immer auch mein Fakt, also ich bin jetzt Aktien und so, habe ich nichts mit zu tun. Kryptowährung habe ich nichts mit zu tun. Ich kenne mich nur mit Uhren aus. Den Leuten, also das Verkaufsargument ist halt am Ende, man kann es anfassen, man kann es sehen, man kann so, und von daher, ich sag mal so, bei uns hat es jetzt weder positive noch negative Eigenschaften.
Okay.
Interessant.
Die Schätzfrage.
Ich glaube, lieber Marc, du bist ja auch eingeweiht. Wir haben hier immer ein kleines Spiel, nämlich die Schätzfrage.
Ja.
Und wir spenden ja immer 100 Euro, nämlich derjenige, der am nächsten dran ist. Da wir uns gedacht haben und du ja jetzt auch erst in Afrika warst und wir auch da unterstützen wollen, nämlich mit Dr. Sahin hast du, glaube ich, auch geholfen, Wasserzugang in kleinen Dörfern Afrikas zu ermöglichen, dachten wir natürlich, wir spenden heute auf jeden Fall dahin. Da du schon so viel tust und normalerweise immer der spendet, der am nächsten dran ist, dachten wir, Johannes, du und ich, wir übernehmen das heute. Derjenige, der von uns beiden am nächsten dran ist, unterstützt dieses Projekt.
Cool, ja, freut mich sehr.
Wir haben eine Schätzfrage. Wir tippen die Antwort dazu eigentlich immer in unser Handy ein und sagen die dann nacheinander. Und der, der am nächsten dran ist, der hat gewonnen und darf auch spenden. Schätzfrage heute ist, wie viel Uhr ist es in Buenos Aires gerade? Wir dürfen dazu einmal auf die Uhr schauen. Es ist jetzt gerade 12.30 Uhr.
Boah, Buenos Aires, okay. Also ich soll auch was tippen,
ja,
oder?
Ja, wir sagen es nacheinander, ne?
Buenos Aires. Warte. Okay. Ich glaube, Buenos Aires. Wie viel Uhr ist jetzt? 30.
12.30 Uhr.
12.30 Uhr. Okay.
Okay.
Ja, ich wüsste es so.
Ich sag 2.30 Uhr, also nachts.
Boah, ich sag 6.30 Uhr. Marc, du liest auf. Weißt du es ganz genau, 100% sicher?
Okay. Nee, ich weiß es nicht.
Ich nehme mal den anderen Umschlag.
Was sagst du denn, Marc?
Ich hätte jetzt 1 Uhr gesagt. Knapp 1 Uhr nachts. 1 Uhr.
So, wir haben 2.30 Uhr, 6.30 Uhr und 1 Uhr. Und es ist, es liegt nur, Johannes, du hast gewonnen, es liegt nur 4 Stunden hinter Deutschland.
Ach was.
Es ist 8.30 Uhr.
Krass.
Ach was.
Geil.
Ja, Wahnsinn.
Dann darf ich an den Herrn Dr. Yavo Sahin spenden.
Ja.
Freue ich mich.
So, wir haben ja immer noch 2 abschließende Fragen in unserem Podcast, die wir jedem stellen. Und die eine ist immer, was dein letzter Why-Not-Moment war, weil das auch unser Motto mit Snox ist, wo einfach ein Moment, wo du dachtest, why not, das mache ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele, wer dir auch auf Instagram folgt.
Also, ich sag mal so, man könnte es, also ich würde es wahrscheinlich cooler wirken, als ich war, aber wir mussten letzte Woche Mittwoch die Reise buchen für jetzt das vergangene Wochenende, ja. Und wir sind von Düsseldorf nach Dubai geflogen, von Dubai nach Istanbul, von Istanbul nach Uganda, von Uganda nach Istanbul und von Istanbul wieder nach Deutschland und das Ganze in 6 Tagen. Also das heißt, wir hatten, in Uganda war ich 24 Stunden, in Istanbul waren wir, glaube ich, 48 Stunden und in Dubai waren wir, keine Ahnung, 40 Stunden. Es war also wirklich, ich konnte es nicht vermeiden, es musste so sein, aber das war so ein Moment, also da habe ich mir gesagt, warum? Ja, wahrscheinlich nur why. Aber, ja.
Geil. Homi, was war dein letzter Why Not
Moment? Heute Morgen tatsächlich. Heute Morgen, ich habe mit einer Freundin telefoniert, die Geburtstag hat heute und habe ihr gratuliert und sie hat gesagt, oh, sie freut sich jetzt so, sie fliegen jetzt bald nach Mauritius und größtes Problem ist aber gerade noch, sie müssen noch irgendjemand finden, der den Hund 2,5 Wochen nimmt. Und ich habe gesagt, mach ich. Ich habe noch nie einen Hund, von daher, ich habe jetzt einen Hund dann bald 2,5 Wochen.
Geil.
Ja, ist bestimmt schön.
Johannes, was ist bei dir?
Oh, ich glaube, was Privates, aber auch gar nicht so spektakuläres. Meine Mama hat mir heute Morgen geschrieben, Johannes, heute Mittag würde ich auf einen Kaffee vorbeikommen. Und ich habe eigentlich 3 Termine gehabt, aber ich habe gedacht, ey, wenn meine Mama so fragt, da why not? Ich sag alles ab, ich verschieb alles, irgendwie family first. Und das war mein ganz persönlicher why not Moment heute.
Schön.
Na, cool.
Die allerletzte Frage, dann bist du auch entlassen, Marc. Welche Charaktereigenschaft hat dich dahin gebracht, wo du heute bist? Beschränk dich gerne auf eine und ich freue mich.
Ehrlichkeit ist das Wichtigste in der Branche. Wenn man, selbst wenn man kein Geld hat, selbst wenn man keine Kunden hat und man, also mit Ehrlichkeit, gerade in der Uhrenwelt, das ist das Allerwichtigste. Transparenz, Ehrlichkeit, also Leute geben einen, also ohne das, ja, kann kein Händler auf lange Sicht überleben.
Geil.
Stark.
Ehrlich warst du auch heute im Podcast. Ja. Vielen Dank,
Dankeschön,
dass du hier warst, dass du die Zeit genommen hast. Hat uns sehr, sehr viel Freude bereitet.
Danke. Vielen Dank.
Tschüssi.
Dann ciao, ciao.
Hallo, meine Lieben, das war eine weitere Folge Snox Halting Podcast. Überlegt euch doch mal, was euch in dieser Folge am meisten inspiriert hat und erzählt jemanden davon und empfehlt in diesem Sinne dann vielleicht auch unseren Podcast weiter. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. In der nächsten Folge am kommenden Montag geht es natürlich schon weiter und diesmal speziell für unsere Daten-Nerds, denn wir werden mit Fabian von Paretos sprechen, wie man Unternehmensentscheidungen datenbasierender treffen kann und ja, wie Paretos auch Snox weitergeholfen hat, ganze Entscheidungsprozesse bei uns nochmal umzustellen. Also macht's gut und danke euch fürs Zuhören.
Snox Halting Podcast, das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.